Unsere Reise geht heute in die verlorene Stadt in den Norden Kolumbiens. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die verlorene Stadt ist sowas wie das Machu Picchu Kolumbiens. Neben der Ruinenstadt der Inkas in Peru ist sie eine der größten wiederentdeckten Städte in Südamerika. Die Stadt wurde 700 nach Christus von einem mysteriösen Indianervolk gegründet. Als die Spanier in das Land einfielen, verschwanden sie einfach in den Bergen. Erst vor 30 Jahren wurden die Ruinen wiederentdeckt von einem Grabräuber, der kurz darauf getötet wurde. Heute ist eine Tour zur verlorenen Stadt noch immer ein Abenteuer, aber zumindest kein lebensbedrohliches mehr. Thomas Wagner kämpfte sich 5 Tage lang quer durch tropischen Regenwald auf der Suche nach der Ciudad Perdida.
Zu Beginn des Aufstiegs laufen wir besser langsam. Wenn wir zu schnell laufen, sind wir bald erschöpft. Ganz oben können wir eine Frucht essen. Zum Camp brauchen wir etwa 4 Stunden.
Es wird ernst. In 15 Minuten brechen wir zur verlorenen Stadt auf. Wir sollen mit unseren Kräften haushalten, warnt uns unser Führer Wilson Montero. 5 Tage harter Fußmarsch quer durch Gebirge und Dschungel liegen vor uns. Die verlorene Stadt wurde von den Tairona-Indianern im Sierra Nevada-Gebirge errichtet. Die Tairona verschwanden, die Ruinen blieben, vom Urwald überwuchert. Ob wir noch Fragen hätten, fragt Wilson. Wir sind 11 Personen in unserer Gruppe, Spanier, Franzosen, Deutsche, ein Schweizer, kein einziger Kolumbianer. Ein Jeep hat uns die 2 Stunden von der Küstenstadt Santa Marta in das Dorf Mamé gebracht. Nun sitzen wir uns in einer Gaststube gegenüber. Alle sind noch etwas schüchtern, aber ja, eine Frage habe ich noch, und zwar, ob es in den Camps genügend Betten für alle gibt.
Wir haben 2 Optionen, entweder Bett oder Hängematte. Die Decken sind sauber, alles ist wohl organisiert.
Punkt 1, marschieren wir los. Irgendwo hinter der grünen Bergkette am Horizont verstecken sich die höchsten Gipfel Kolumbiens, der Pico Colón und der Pico Bolívar. Bald bilden Sand und Vegetation links und rechts von uns einen mannshohen Wall. Alberto González, 28 Jahre alt, aus dem spanischen Asturien, zeigt mir, was er in seinen Rucksack gepackt hat.
Una camiseta por día, una de repuesto por si acaso.
Ein T-Shirt pro Tag, ein Ersatz-T-Shirt, Unterwäsche für jeden Tag, Zahnbürste, Fotoapparat, Trockenfrüchte und Energieriegel.
Na großartig. Albertos Rucksack wiegt gerade mal die Hälfte meines Rucksacks. Zum Umpacken aber ist es zu spät. Gareth ist ein 30-jähriger Unternehmensberater aus Neuseeland. Dünn, hochgewachsen, kann kein Wort Spanisch, reist aber schon seit 2 Wochen durch Kolumbien.
Ich hatte einen Reiseführer bei mir, als ich das letzte Mal in Südamerika war. Da las ich etwas über diese Wanderung. Ich glaube, ich habe sogar jemanden getroffen, der die Wanderung hier gemacht hatte.
Florian Riedmann, ein Schweizer Architekt, 34 Jahre alt, braun gebrannt, 3-Tage-Bart, will von Kolumbien bis Peru reisen. Was unterscheidet das Wandern hier von dem in den Alpen, frage ich.
Also das Klima macht auf jeden Fall mehr zu schaffen, sicherlich beschwerlicher. Das Gelände ist eigentlich einfacher. Weniger felsig, also man läuft ja eher auf so einem ausgetretenen Staubweg. Ich laufe ja in Sandalen gerade. Klappt auch gut. Sollten halt schon ein gutes Profil haben. Wird jetzt auch noch mal 4 Stunden laufen. Nein, das ist vielleicht etwas übertrieben.
Nach 2 Stunden Aufstieg machen wir auf einem Plateau auf 600 Metern Höhe Halt. Durch das Tal unter uns schlängelt sich der Buritaka-Fluss. Wilson weist auf Flächen auf der anderen Seite des Tals, auf der die Bäume deutlich niedriger stehen. Ehemalige Coca-Felder, erklärt er.
Wenn ein Bauer Yucca anpflanzt, muss er 1 Jahr auf die erste Ernte warten. Baut er Coca an, kann er 1 Monat später schon die ersten Blätter ernten. Mit Coca bringt er es auf 3 Ernten im Jahr.
Ihre Coca mussten die Bauern in der Sierra Nevada an rechtsgerichtete Paramilitärs verkaufen, die es in Labors zu Kokain weiterverarbeiteten. Die Paramilitärs hatten die gesamte Zone unter Kontrolle. Bis 2005. Dann gaben sie die Waffen ab. An dem Aussichtspunkt kommen andere Wandergruppen an. Jede wird von einem Führer begleitet, die untereinander mit Funkgeräten Kontakt halten. Während ich keuchend einen Hügel hochstapfe, reitet ein Kogi-Indianer an mir vorbei, erkennbar an der weißen Leinenkleidung. Die Kogis sind eines von 4 indigenen Völkern in der Sierra Nevada. Als ich vorsichtig die Kamera zücke, streckt der Indigene seine rechte Hand zum Victory-Zeichen aus.
Die Indigenas werden ärgerlich, wenn Leute in ihr Dorf eindringen und ohne ihre Erlaubnis Fotos schießen. Aber wenn wir sie um Erlaubnis bitten, dann akzeptieren sie das. Wir von den Reisebüros haben ein Abkommen mit ihnen geschlossen. Wir geben ihnen Geld und sie halten dafür die Wege instand. Darum gibt es kaum noch Probleme. Im Gegenteil, häufig helfen sie uns. Sie haben sich organisiert und merken, dass der Tourismus auch ihnen Einkünfte bringt.
Nach 4 Stunden kommen wir über eine knarrende Hängebrücke im Basecamp 1 an. Unter einem Holzdach befinden sich 8 Doppelstockbetten, rechts daneben eine offene Küche. 7 Kilometer haben wir zurückgelegt. Es ist nicht so sehr die Distanz, sondern das ständige Auf und Ab, das Kraft kostet. Der Neuseeländer Gareth ist trotzdem noch fit.
Ich fand es heute relativ einfach. Die Landschaft ist unglaublich, vor allem die baumfreien Flächen, wo früher Koka angebaut wurde. Vor 10 Jahren wäre es ganz anders gewesen, hier zu wandern. Jetzt fühlt es sich schon sehr sicher an.
Die Kochfrauen des Camps haben Huhn und Salat zubereitet. Während wir hungrig das Abendbrot herunterschlingen, beschreibt Wilson den Ablauf des 2. Tages.
Um 5:30 frühstücken wir. Es gibt Kaffee und Früchte. Dann laufen wir 3 Stunden bis Camp 2. Im Lager 2 essen wir Mittag. Dort werden wir Zeit haben, um noch etwas im Fluss zu baden. Dann wandern wir weiter bis Lager 3. Bis dahin sind es auch noch mal 3 Stunden.
In der Nacht halten mich die Gesänge der Kröten unten am Fluss lange wach. Der Spanier Alberto und die anderen Jungspunde setzen sich nach dem Frühstück am nächsten Morgen sofort an die Spitze. Ich bleibe lieber am Ende der Gruppe. Während wir einen Fluss durchwaten, frage ich mich, warum wir eigentlich noch keine Tiere gesehen haben. Es muss ja nicht gleich ein Jaguar sein.
Hier leben vor allem nachtaktive Tiere. Wenn wir zwischen 5 und 8 Uhr abends wandern würden, würden wir viele Tiere sehen. Weil wir nachts nicht laufen, sehen wir halt gar nichts.
Wilson stellt mich einem Wanderer vor, der mit 2 Frauen im Gefolge an uns vorbeieilt. Er ist um die 40 Jahre alt, schlank, körperlich in ausgezeichneter Form. Sein Name ist Santiago Giraldo. Er war einst Chefarchäologe der verlorenen Stadt, bis heute forscht er in der Ruinenstadt, nun aber für eine private Stiftung. Ich will von ihm wissen, wie verlief damals der Zusammenprall zwischen den Tairona-Indianern und den spanischen Eroberern?
Es gab eine Kriegerelite, die sich den Spaniern entgegenstellte. Dieser Krieg dauerte mehr als 80 Jahre. Die Spanier hatten viele Probleme, so war ihre Kavallerie in den Bergen nicht einsetzbar.
Am Ende waren es die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten, die die hochentwickelten Indigenas besiegten, sagt Santiago.
Zwischen 1500 und 1600 brachten die Europäer Krankheiten wie Typhus, Grippe und Pocken in die neue Welt. Stell dir sowas wie die Pest vor, die aber alle 10 Jahre wieder neu einfällt. Hier in der Sierra Nevada lebten einst zwischen 300 und 350.000 Menschen. Gegen 1600 waren von denen nur noch etwa 10% am Leben.
Die überlebenden Tairona verschwanden in den Bergen und die verlorene Stadt wurde vom Urwald erobert. In einem Bach wäscht eine Kogi-Indianerin Wäsche. Mit einem Stein klopft sie auf ein Hemd, um den Dreck zu lösen. Die Kogis sind Nachfahren der Tairona, irgendwie zumindest, sagt Santiago.
Sie sind die Überlebenden der Überlebenden der Überlebenden. Eine Epidemie zerstört das soziale Netz einer Gesellschaft. Die Jungen und die Alten sterben. Die Überlebenden bewahren einige Dinge und andere vergessen sie. Die Kogis sind Nachfahren der Tairona, so wie die Franzosen Nachfahren der Kelten sind.
Gegen 11 Uhr treffen wir im Lager 2 ein, wo wir Mittagsrast halten. Während des Aufstiegs am Nachmittag bleibt Wilson neben einigen umgeworfenen Steinen stehen.
Das ist ein Grab, das von Schatzsuchern ausgeraubt wurde. Sie schaufeln die Erde aus und nach etwa 1 Meter unter einem Felsbrocken befindet sich üblicherweise die Urne, in der Keramiken und Gold versteckt sind.
Guaqueros, so nennen die Kolumbianer die Grabräuber. Bis zu 3000 gab es zu ihrer Hochzeit in den 70er Jahren in der Sierra Nevada. Sie hatten es vor allem auf die herrlichen Goldfiguren abgesehen, für die die Tairona berühmt sind. Ein Grabräuber namens Julio César Sepúlveda war es auch, der die verlorene Stadt 1975 entdeckte. Santiago Giraldo erzählt mir die Geschichte, die bereits zur Legende geworden ist.
Die verlorene Stadt wurde von Julio César, dem Sohn eines bekannten Grabräubers, entdeckt. Bei der Jagd schoss er einen Vogel, der fiel auf eine Stufe, die direkt zur verlorenen Stadt führte. Vater und Sohn fanden dort jede Menge schöne Objekte. Andere Schatzsucher lauerten den beiden auf. Bei einem Schusswechsel wurde der Sohn getötet. Danach rief der Chef all dieser Grabräuber, Jaime Barón, das Goldmuseum in Bogotá an und bot dem Direktor an, warum plündern wir die verlorene Stadt nicht zusammen aus?
Der damalige Leiter des Goldmuseums in Bogotá schlug diese eigenwillige Offerte aus und informierte stattdessen die Regierung. Die schickte Archäologen und Soldaten zur verlorenen Stadt. Die illegale Plünderei nahm danach deutlich ab. Während ich Santiago Giraldo weiter ausfrage, tauchen vor uns einige Blockhütten auf, unter riesigen Bäumen direkt neben einem Bach. Es ist das Basislager 3, unser Tagesziel. Vor einem alten Röhrenfernseher auf der Veranda sitzen Indigenas und Touristen in trauter Eintracht zusammen. Als ich am nächsten Morgen aufstehe, spüre ich leichte Aufregung. Heute ist der entscheidende Tag. Heute werden wir die verlorene Stadt betreten. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13. Einige hundert Meter hinter dem Camp beginnt der Aufstieg. Angeblich 1000 steinerne Stufen sollen es sein. Ich versuche sie zu zählen, aber irgendwann verliere ich mich. Auf 1200 Metern Höhe setze ich meine Füße auf eine von Grünpflanzen bewachsene Steinterrasse. Willkommen in der verlorenen Stadt, sagt Wilson.
Wir befinden uns an einer Stelle, wo die Leute aus der Stadt ihre Waren mit den Leuten von unten austauschten. Dieser Ort hier wurde 700 nach Christus errichtet. Die Häuser selber stehen nicht mehr, weil sie aus Holz konstruiert waren.
Ich laufe einen Weg nach oben vorbei an weiteren Terrassen und trete aus dem Dschungel heraus. Die Sonne blendet mich. Vor mir liegt ein vielleicht 500 Meter langes Bergplateau, das von runden und ovalen Terrassen bedeckt ist. Etwa 2000 Familien lebten hier, sagt Wilson.
Um 1600 verließen die Taironer die verlorene Stadt, weil sie keine Lebensmittel mehr hatten. Sie erklärten die sterbende Stadt für verflucht. Sie zogen zu einem anderen Ort auf etwa 3000 Meter Höhe. Vielleicht war er sogar schöner als die verlorene Stadt. Er ist bisher unentdeckt. Es ist extrem kalt da oben, was die Ausgrabungen sehr schwierig macht.
Ich treffe den Archäologen Santiago Giraldo wieder. Mit ihm sind zwei weitere Gruppen auf dem Gipfel eingetroffen. Dennoch sind wir nicht mehr als 50 Besucher auf dem Plateau. Die verlorene Stadt ist ein Geheimtipp. Und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern, sagt Santiago.
Die Parkverwaltung will nicht, dass sich die verlorene Stadt in ein Machu Picchu oder Angkor Wat verwandelt. Das sind unersetzbare Stätten. Wenn du zu viele Leute hineinlässt, brechen sie zusammen.
Eine Stunde lang laufen wir über die Terrassen und genießen den Postkartenblick auf die Gipfel am Horizont. Dann beginnen wir den Abstieg zum Basiscamp 2. Mehrfach waten wir durch den Boticara-Fluss. Die Gesichter einiger Wanderer sehen nicht mehr so frisch aus. Der Neuseeländer Gareth und andere Mitreisende haben sich eine Magen-Darm-Grippe eingefangen. Eine Französin hat sich den Knöchel verstaucht. Wilson bringt ihr das Wasser für einen Umschlag.
Das ist mit Bananenblättern und Salz verkochtes Wasser. Das wird ihrem Fuß helfen.
Während ich noch eine Nacht bleiben kann, haben die meisten in unserer Gruppe die Viertagestour gebucht. Sie müssen noch heute bis nach Santa Marta zurückkehren. Ich verabschiede mich von Alberto, meinem spanischen Gefährten, der mir ganz am Anfang unserer Reise seinen Rucksack zeigte.
Wenn du in Südamerika viele Orte wie diesen gesehen hast, ist es schwierig, nicht zu vergleichen. Aber am Ende hat jeder Ort seinen Zauber. Mir gefällt das, einen Moment alleine zu bleiben und die Augen zu schließen. Dann stelle ich mir vor, wie es sich hier gelebt haben muss.
Am nächsten Morgen laufe ich zu einer Stelle am Boticara-Fluss, wo die Felsen eine Art Schwimmbecken gebildet haben. Dort erfrischen sich gerade einige Backpacker, die den Marsch zur verlorenen Stadt noch vor sich haben. Mein Abenteuer ist zu Ende gegangen, denke ich bei mir. Dann stürze ich mich die 3 Meter vom Felsen ins kalte Wasser.
Thomas Wagner ist zur verlorenen Stadt im Norden Kolumbiens gewandert. Informationen zu dieser Sendung wie immer online unter inforadio.de. Danke fürs Zuhören und gute Reise wünscht Tina Witte.